Liebe Schwestern und Brüder in dem einen Herrn Jesus Christus, liebe Kolleginnen und Kollegen der Hospiz- und Palliativarbeit, hier in der Kirche oder auch zu Hause oder an anderen Orten, wo immer Sie gerade jetzt sind und in Gedanken und über die Technik mit uns verbunden sind. Werde ich in einem Hospiz aufgenommen, wenn ich Mitglied bin in einem Sterbehilfeverein? Diese Frage stand in einer kurzen Mail, die mich vor einigen Tagen in der Geschäftsstelle des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands erreichte. In der Regel antworte ich nicht auf solche Mails mit einer weiteren Mail, sondern biete ein Gespräch an. Die Anfragende, die Dame, hat dieses Angebot angenommen und einige Tage später hat sie zurückgerufen. In wenigen Sätzen am Telefon erklärte sie mir, dass sie ihr Hospize kennt. Sie hat im Bekanntenkreis gute Erfahrungen gemacht, aber wenn die Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung nicht ausreichen, dann möchte sie Sterbehilfe. Das höchste Gericht in Deutschland hat das doch jetzt erlaubt. Und versuchen Sie bitte nicht, mich von etwas anderem zu überzeugen. Nach einigen Erläuterungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts und zum Unterschied zwischen der Beihilfe zum Suizid und der Tötung auf Verlangen, habe ich ihr dann versichert, natürlich werden Sie in einem Hospiz aufgenommen, auch wenn Sie Mitglied in einem Sterbehilfeverein sind. Die Dame begann dann, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie ist über 90, sie war auch mal Mitglied der Kirche. Aber mit Gott ist sie fertig, den lieben Gott, den gibt's doch nicht. Wir haben dann weiter über ihren Wunsch nach Sterbehilfe gesprochen und den so beschriebenen lieben Gott. Nach ungefähr 45 Minuten hat sie sich für das Gespräch bedankt und wir haben das Gespräch beendet bzw. unterbrochen. Vor wenigen Tagen hat sie eine weitere Mail geschrieben. Wir sind also weiter im Austausch, im Gespräch über diese Frage der Sterbehilfe und über die Frage nach dem lieben Gott. Liebe Schwestern und Brüder, den lieben Gott, den gibt's doch nicht, so hat die Dame am Telefon gesagt. Darauf hätte ich leicht antworten können, lesen Sie doch mal die Geschichte von der Heilung des Bartimäus. Da gibt's ihn doch, den lieben Gott. Am Ende ist doch alles gut gegangen. Natürlich habe ich es nicht getan. Das wird dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift, nicht gerecht und erst recht nicht Gott. Er ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Die Worte lieber Gott reichen nicht aus, um Gott zu beschreiben. Und wenn mit dem lieben Gott ein Gott gemeint ist, der oft die selbstgemachten Probleme der Menschen auf Zuruf lösen soll, an diesen Gott glaube ich ebenso wenig wie die Dame am Telefon. Liebe Schwestern und Brüder, um die Texte der Bibel zu verstehen, muss man sie im Zusammenhang sehen. Das wird auch an der Bartimäus-Geschichte sehr deutlich. Zwei Sätze weisen auf einen größeren Zusammenhang hin, die man aber leicht überhört. Am Anfang der Satz, sie kamen aus Jericho. Und am Ende des Textes der Satz, er folgte Jesus auf seinem Weg. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Sie kamen aus Jericho und sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Dies ist der Zusammenhang, in dem die Begegnung mit Bartimäus geschieht. Schauen wir aber zunächst auf diesen Moment der Begegnung am Wegesrand. Um Jesus herum waren viele Menschen. Sie standen wie eine Mauer zwischen ihm und Bartimäus. Sie hielten sich wahrscheinlich für wichtiger, etwas Besseres als dieser blinde Bettler da am Weg. Und dieser Blinde störte sie und ihre Welt, weil er laut rief und damit ihre heile Welt in Frage stellte. Auch deshalb wollten sie ihn zum Schweigen bringen. Aber Jesus hört ihn und nimmt sich seiner an. Er stellt den Blinden in die Mitte, holt ihn in seine Nähe und handelt damit anders, als die Menschenmenge es erwartet, als die Menschenmenge es will. Interessant. Jesus, der Sohn Gottes, der alles weiß eigentlich, er fragt Bartimäus: Was kann ich für dich tun? Jesus sagt nicht: Alles klar, ich sehe schon, was du brauchst. Und schon gar nicht sagt er: Was hast du Böses getan? Das wäre zu erwarten gewesen, denn Krankheit wurde damals als Folge von unrechtem Handeln gesehen, sogar als Strafe. Und er sagt auch nicht: Du musst erst mal das oder das tun, dann wird dir geholfen. Keine Forderungen, keine Moralpredigt. Jesus fragt. Er fragt deshalb, weil er als Gottes Sohn nicht über den Menschen hinweg handeln will. Jesus bezieht den Menschen ein. Das ist kein Handeln von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Gott und Mensch auf Augenhöhe, das sagt uns die Geschichte von Bartimäus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Text mit der Heilung des Bartimäus habe ich für den heutigen Gottesdienst ausgewählt, weil er sehr gut zur Hospizbewegung passt. Eine ganze Reihe von Themen, die in diesem Text angesprochen werden, sind für die Hospizarbeit von Bedeutung. Noch immer sind sterbende Menschen nicht an jedem Ort im Mittelpunkt der Gesellschaft, weil sie scheinbar die heile Welt der gesunden und erfolgreichen Menschen stören. Viel zu oft wird der Hilferuf kranker und einsamer Menschen in unserer Gesellschaft übertönt und überhört. Die Hospizbewegung möchte das weiterhin ändern. Der einzelne Mensch, der sterbende Mensch, mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, er steht im Mittelpunkt. Und am Anfang jeder Hilfe für den Betroffenen steht auch die Frage: Was soll ich dir tun? Was brauchst du? Das ist ein Grundsatz der Hospizbewegung und bedeutet, dass man sich selber als Helfender zunächst zurücknimmt. Was nicht unbedingt so einfach ist, denn man ist ja erfahren in der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender, aber es geht nicht in erster Linie um den Begleiter, sondern um den, der Hilfe braucht. Wir sind für Sie da, so ist das Motto der 23. Berliner Hospizwoche. Die Frage, was soll ich dir tun, bekommt vor dem Hintergrund der wieder aktuellen Diskussion um die Sterbehilfe noch einmal eine ganz andere Bedeutung. In den Jahren, in denen ich in der Hospiz- und Palliativarbeit tätig bin, ist mir der Wunsch nach vorzeitiger Beendigung des Lebens mehrfach begegnet. Und immer waren es Gründe, die zu diesem Wunsch geführt haben. Oft waren es die Angst vor dem Alleinsein, Angst vor Schmerzen, und die Angst, anderen zur Last zu fallen. Die Hospizbewegung nimmt diesen Ruf der Menschen am Wegesrand wahr und versucht, durch eine bessere Versorgung und Begleitung etwas zu ändern, damit Besserung oder auch Heilung im ganzheitlichen Sinn möglich werden. Die Erfahrungen der Hospiz- und Palliativarbeit zeigen, dass dies möglich ist. Es gibt aber auch Situationen im Leben, wo wir an Grenzen kommen, wo das Leid so groß ist, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemand hat das Recht, einen Menschen zu verurteilen, der dann diesen Weg wählt. Auch unser barmherziger Vater im Himmel wird dies nicht tun, das glaube ich ganz fest. Die Diskussion in der Gesellschaft wird in dieser Frage aktuell aber viel zu sehr geprägt allein durch den lauten Ruf nach Selbstbestimmung. Selbstbestimmung allein ist nicht die Antwort auf die Fragen am Lebensende, im Gegenteil. Sie führt auch zu Ausgrenzung und zu einem Druck auf ältere und kranke Menschen, ihr Leben vorzeitig zu beenden. Welches noch so gute Gesetz sollte dies jetzt noch verhindern können? Bleiben wir bei der Bartimäus-Geschichte. So hat sich Jesus mit den Menschen am Wegrand solidarisiert, unabhängig von dem, was die Menschenmenge gerufen hat. Jesus hat Heilung, hat Leben ermöglicht. Das geknickte Rohr brichst du nicht ab, den glimmenden Docht löschst du nicht aus, so lesen wir es an anderer Stelle der Bibel. Die Bartimäus-Geschichte ist gut geeignet als Grundlage für hospizlich-karitativ-diakonisches Handeln. Aber Vorsicht, wenn wir die Bartimäus-Geschichte allein unter dieser Überschrift sehen, fehlen zwei zentrale Aussagen des Textes. Zum einen fehlt die schon angesprochene notwendige Einordnung des Textes in den Zusammenhang. Auf den letzten Satz hatte ich bereits hingewiesen. Dort heißt es, er folgte Jesus auf seinem Weg. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und wusste, was ihn dort erwartet. Er wird wie ein Verbrecher behandelt, verspottet, geschlagen und gekreuzigt. Diesen Tod hat er freiwillig auf sich genommen, auch aus Solidarität zu Menschen, die ausgegrenzt werden, aus Solidarität auch zu sterbenden Menschen. Und viele Menschen finden Trost im Anblick des Kreuzes und machen die Erfahrung, dass Christus ihnen nahe ist. Christus ist am Kreuz gestorben, aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Unser Vater im Himmel ließ ihn nicht im Tod, sondern hat ihn zum Leben auferweckt. In diesem Gesamtzusammenhang steht die Geschichte von Bartimäus. Dieser Zusammenhang ist wichtig, um den Text zu verstehen. Der Kontext bewahrt davor, Jesus allein als Menschen zu sehen, der Kranke geheilt hat. Er war, er ist Gottes Sohn. Und dies führt zu einem weiteren Punkt, der häufig übersehen und überlesen wird in der Bartimäus-Geschichte. Es sind die Worte, die Bartimäus spricht, noch bevor er gefragt wird, was soll ich dir tun? Er ruft zweimal laut, Jesus, Sohn Davids. Aus diesen Worten spricht das Herz des Bartimäus. Mit dem Herzen kann er klar erkennen, dass Jesus der Erlöser ist, auf den die Menschen damals warteten. Jesus, du bist der Messias. Das ist sein Glaubensbekenntnis. Und damit wird die vielleicht so schöne Heilungsgeschichte von Bartimäus auch zu einer Herausforderung für jeden Christen. Sie stellt die Frage, hast du es drauf, das Bekenntnis auch mit ganzem Herzen zu beten, vielleicht sogar bevor du einem anderen hilfst und für ihn da bist, sodass dadurch deutlich wird, dass Gott letztlich der ist, der Gutes bewirkt, dass er der Geber allen guten Gaben ist. Die Frage gilt uns heute, hast du es drauf, Diese Frage gibt uns die Bartimäus-Geschichte mit als Aufgabe für heute, als Lebensaufgabe zu sagen: Jesus, du bist der Messias. Amen.